Hallo und wieder willkommen bei einer neuen Sendung des Bremer Bordboten, dem Podcast des Symposiums Intensivmedizin und Intensivpflege Bremen. Heute geht es um die ECMO, die extrakorporale Membranoxygenierung, und vor allem um die Historie ihrer Entwicklung und ihre Etablierung im Spektrum der Behandlungsoptionen der modernen Hightech-Intensivtherapie. Klaus Lewandowski hat deshalb heute Donald Hill aus Kalifornien, Robert Bartlett aus Michigan und Konrad Falke aus Potsdam zu Gast. Diese drei absoluten ECMO-Pioniere vereint heute die Gemeinsamkeit, dass sie vor rund einem halben Jahrhundert in den USA und in Deutschland die ersten klinischen Anwendungen von Systemen mit Membranoxygenatoren bei Patienten im akuten progressiven Lungenversagen durchführten. Konrad Falke begründete in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Berlin an der Charité das erste klinische ECMO-Zentrum in Deutschland. Es ist heute das Kompetenz- und Führungszentrum in Deutschland. Robert Bartlett, Donald Hill und Konrad Falke überblicken wie niemand sonst die Möglichkeiten und Grenzen der heute etablierten, modernen, hochentwickelten ECMO-Technik. Sie sind ultimative Zeitzeugen und sie kennen die Ängste und Nöte von schwerkranken Patienten, die Sorgen und Probleme der auf Intensivtherapiestationen arbeitenden Menschen, aber auch die vielen offenen Fragen und ungelösten Probleme beim ECMO-Einsatz. Darüber soll nun gesprochen werden, und ich bin mir wieder sicher, dass die heutige Sendung bei Ihnen auf eine entsprechende Resonanz stoßen wird. Ich freue mich, dass Sie uns wieder eingeschaltet haben, und ich übergebe nun das Mikrofon an die Runde der Weisen.
Welcome, dear friends of the Bremen Intensive Care Symposium.
Herzlich willkommen, liebe Freunde des Bremer Intensivkongresses. In diesem Audio-Podcast des Bremer Wortboten besprechen wir eine 50 Jahre alte Meilensteinarbeit von J. Donald Hill aus San Francisco, USA. Mein Name ist Klaus Lewandowski, ich bin heute Ihr Moderator. Ein freundliches Wort der Warnung an dieser Stelle. Ich bin kein amerikanischer Fernsehmoderator oder Produzent wie David Letterman oder eine deutsche Fernsehjournalistin und Reporter-Ikone wie Shakuntala Banerjee. Ich bin lediglich ein in Berlin ansässiger Anästhesiologe und Intensivmediziner, der das Privileg hatte, mit einigen unserer Gäste zusammenzuarbeiten.
The paper under discussion is entitled Prolonged.
Die zur Diskussion stehende Arbeit trägt den Titel Prolonged Extracorporeal Oxygenation for Acute Post-Traumatic Respiratory Failure, in Klammern Schock-Lung-Syndrom. Sie wurde im März 1972 im renommierten New England Journal of Medicine veröffentlicht. Als Co-Autoren sind aufgeführt
Thomas G. O'Brien, James J. Murray, Leon Dantigny, Morgan Lewis Bramson, John J. Osborne und Frank Gabody.
An meiner Seite sind heute drei berühmte Gäste, allesamt Zeitzeugen.
Contemporary Witnesses: Donald Hill, Robert Bartlett und Konrad Falke.
Ich freue mich, dass ich heute Ihre Moderation übernehmen darf. Lassen Sie mich zunächst den emeritierten Professor Donald Hill vorstellen. Wir blicken zurück auf das Jahr 1971. Er war Mitglied eines Teams von Wissenschaftlern und Visionären, die an der Entwicklung von Geräten zur Übernahme des pulmonalen Gasaustausches bei schwerkranken Menschen arbeiteten. Es war Professor Hill, der das Verfahren 1971 zum ersten Mal erfolgreich bei einem erwachsenen Patienten einsetzte. Mehr als 50 Jahre später staunt die weltweite ECMO-Gemeinschaft noch immer über diesen klinischen und wissenschaftlichen Durchbruch. Diese Erfahrung inspirierte Professor Hill unter anderem dazu, 1976 sein eigenes Medizintechnikunternehmen Thoratec zu gründen, um weitere Fortschritte im Bereich der lebensrettenden Technologie zu erzielen. Bevor wir uns näher mit der ersten erfolgreichen ECMO bei Erwachsenen befassen, möchte ich zunächst Professor Robert Bartlett vorstellen. Es scheint fast unmöglich, die unzähligen klinischen und wissenschaftlichen Leistungen von Professor Bartlett in der gebotenen Kürze darzustellen. Lassen Sie mich daher nur einige Highlights aus seinem so ereignisreichen und hochinteressanten Leben erwähnen. Er ist ein sehr aktiver, emeritierter Professor für Chirurgie an der University of Michigan Medical School. Robert Bartlett begann in den 1970er Jahren mit dem Einsatz der ECMO zur Behandlung von Säuglingen und Kindern, die durch akutes Atemversagen vom Tod bedroht waren. Im Jahr 1975 erlitt ein neugeborenes Mädchen, das später Baby Esperanza genannt wurde, eine Lungenschädigung durch eine Meconium-Aspiration. Sie stand kurz vor dem Tod und die ECMO wurde als letzter Versuch, ihr Leben zu retten, eingesetzt. Das Baby überlebte und erholte sich vollständig. Auf dieses Ereignis werden wir später noch genauer eingehen. Robert Bartlett war 25 Jahre lang Leiter der chirurgischen Intensivstation in Michigan und bekleidete Positionen als Chefarzt der Allgemeinchirurgie, Programmdirektor des Surgical Critical Care Fellowship und Leiter des Labors für lebensrettende extrakorporale Verfahren und in der klinischen Praxis. Im Jahr 1989 gründete er die Extracorporeal Life Support Organization. Aufgrund seiner zahlreichen, bahnbrechenden Beiträge zur Weiterentwicklung der extrakorporalen Zirkulation wird Robert Bartlett nicht nur von Insidern als der Vater der ECMO bezeichnet. Bob, ich heiße dich herzlich willkommen. Hier ist meine erste Frage. Welche klinischen Erfahrungen gab es mit der ECMO vor Donald Hills erstem erfolgreichen Fall? Ja, Klaus, in den 1960er Jahren beschäftigten sich einige junge Leute mit der Idee einer extrakorporalen Langzeitperfusion. Und wir erkannten, dass dafür später eine Art Membran erforderlich sein würde. Es waren nur 6 oder 7 Leute, die daran arbeiteten. Wir trafen uns auf Kongressen der American Society for Artificial Internal Organs, der ASAIO, und besprachen unsere Tierversuche. Aber vor Dons Fall gab es keine erfolgreichen klinischen Verläufe.
Ja, thank you. I may now address Donald Hill.
Nun möchte ich Donald Hill ansprechen. Kannst du bitte das Verletzungsmuster deines Patienten beschreiben, eines 24-jährigen Mannes, der von einem Auto angefahren wurde?
Well, thank you, Klaus. I'm happy to be here today and to do this.
Bei dem Patienten handelte es sich um einen 24-jährigen Mann, der tagsüber ein stumpfes Trauma bei einem Autounfall erlitt. Vor dem Unfall war er bei guter Gesundheit gewesen, ohne Lungen- oder Herzerkrankungen. Nach seinem Unfall wurde er innerhalb von 30 Minuten in eine Notaufnahme gebracht. Bei seiner Ankunft dort war er bei Bewusstsein und hatte starke Schmerzen in den unteren Extremitäten. Sein Blutdruck betrug 74 zu 30 mmHg, seine Atemfrequenz lag bei 32 pro Minute und seine Herzfrequenz bei 134 pro Minute. Er hatte einige Nervenverletzungen an seinem rechten Unterschenkel. Aber die Nervenverletzungen wurden weder zu diesem Zeitpunkt noch später als Problem angesehen. Irgendwie verschwanden sie im Laufe der weiteren Behandlung. Bei der routinemäßig durchgeführten Röntgen-Thorax-Aufnahme wurde sofort eine Erweiterung des Mediastinums festgestellt, die sehr verdächtig aussah, so wie ein Riss. Er wurde in die Röntgenabteilung gebracht, wo eine Arteriographie durchgeführt wurde, und diese zeigte eine ziemlich klassische Akzelerationsverletzung und einen Riss knapp unterhalb seiner linken Arteria subclavia, die selbst aber unverletzt war. Die Radiologen haben auch alle anderen Knochen geröntgt und er hatte Trümmerfrakturen des linken Schien- und Wadenbeins, eine Dislokation des rechten Knies mit Bruch des Schienbeinplateaus, Frakturen beider rechten Schambeine und der linken Hüftpfanne sowie eine Dislokation des rechten Iliosakralgelenks. Sein Kreislauf wurde mit Blutprodukten und Flüssigkeitsgaben stabilisiert. Dann wurde er in den Operationssaal verbracht, wo der diensthabende Chirurg Dr. Thomas O'Brien, der auch schon die bisherige Erstversorgung durchgeführt hatte, die Dissektion unterhalb der linken Arteria subclavia mit Unterstützung eines venoarteriellen Bypasses über die linke Leiste und einer Flussrate von ungefähr 1,5 Liter operativ versorgte. Für den Eingriff benötigte Dr. O'Brien 40 Minuten. Der Patient war für diesen Eingriff nasotracheal intubiert worden und zunächst stabil. Am Ende der Operation zeigte eine arterielle Blutgasanalyse ein PaO2 von 325 mm Hg bei einer FiO2 von 1,0. Sein PaCO2 betrug etwa 25 mm Hg. Er wurde in einem normalen Intensivbett auf die Intensivtherapiestation transportiert. Die Frakturen beider Beine wurden mit einer Extensionsbehandlung versorgt. Die Gesamtsituation war halbwegs stabil.
All of his fractures that he had and awoke in more or less a stable condition.
Danke, Don. Was für ein dramatisches Verletzungsmuster. Kannst du uns nun erklären, wie die Bremsen-Membranlunge funktioniert, die du später bei den Patienten eingesetzt hast?
Right. Well, the Bremsen membrane oxygenator.
Es handelte sich um einen neuen Membranoxygenator, an den wir den Patienten 5 Tage später anschlossen, als mein Team vor Ort eintraf. Der Bremsen-Oxygenator ist ein Scheibenmembranoxygenator mit einem Blutfüllvolumen von etwa 1 Liter, einem Blutdruckgradienten von etwa 15 mm Hg und mit einem integrierten Wärmetauscher. Er besteht aus kreisförmigen Membranen, die 3 Phasen teilen, die Blutphase, die Gasphase und eine Wasserphase, die sowohl als Wärmeaustauscher als auch als Druckstabilisator dient, sodass der Druck stets über dem systemischen Druck gehalten und die Blutschicht auf einer festen Dicke von 0,03 Inch, das entspricht etwa 0,076 Zentimetern, und ohne Auswölbung gehalten wird. Dieses System wurde über einen Zeitraum von etwa 6 Jahren immer weiter verfeinert. Die Funktion der unter Druck gesetzten Wasserschicht ist wichtig, weil sie das Blutvolumen im Oxygenator und die Dicke der Grenzschicht konstant hält und jede Auswölbung der Blutphase verhindert. So bleibt die Effizienz des Gastransfers ziemlich konstant.
It keeps the thickness of the boundary layer constant and it prevents any bulging. So the efficiency stays fairly reliable.
Dieser Oxygenator wurde routinemäßig von uns für die ECMO verwendet. Und vor diesem erfolgreichen Fall haben wir über einen Zeitraum von 3 oder 4 Jahren etwa 6 weitere Fälle damit behandelt. Wir haben den Bremsen-Oxygenator auch bei routinemäßigen Operationen am offenen Herzen eingesetzt, und zwar in etwa 500 Fällen davor und danach. Natürlich mit der Absicht, die Chirurgie am offenen Herzen zu verbessern. Wir konnten das System nicht unter Studienbedingungen untersuchen. Das hatte mit der koronaren Absaugung zu tun. Und es gab andere Oxygenatoren, die einfacher herzustellen waren. Die Schwachpunkte dieses Oxygenators waren, dass er sehr groß, schwierig zusammenzusetzen, teuer in der Herstellung, sehr arbeitsintensiv in der Herstellung und ziemlich arbeitsintensiv in der Anwendung war. Es war also kein großartiger Oxygenator, wenn man ihn in Hunderten von Zentren einsetzen wollte. Und das war wahrscheinlich seine größte Schwäche.
Don, deine Beschreibung zeigt, wie komplex die Membranlunge aufgebaut war. Kannst du uns nun beschreiben, wie dein venoarterieller Bypass funktionierte?
Ja, der partielle venoarterielle Bypass funktionierte nach einer ziemlich standardisierten Methode. Der Patient lag auf der Intensivstation in einem Intensivbett mit den Beinen in Extension. Wir legten den venoarteriellen Kreislauf über die rechte Leiste an, wo sowohl die Arterie als auch die Vene bidirektional kanuliert wurden, was sozusagen mein Standard war. Es war mir einfach egal, dass ich das distale Bein nicht perfundieren konnte. Wir hatten nie große Probleme damit, das zu tun. Die venöse Kanüle hatte einen Außendurchmesser von etwa 34 French und wurde in den rechten Vorhof gelegt, die arterielle Leitung in die rechte Arteria femoralis communis. Und dann war es wichtig, eine arterielle Kanüle in der linken Radialarterie zu haben, um die Oxygenierung des Blutes messen zu können. Solch eine Kanüle war in situ. Die gesamte Perfusion dauerte etwa 75 Stunden. Während dieser Zeit hielten wir die Temperatur bei 35 bis 37 Grad Celsius. Zur Antikoagulation wurde Heparin verwendet und die Flussraten lagen bei 3 bis 3,5 Litern. Der Blutdruck lag während dieser Zeit zwischen 70 und 90. Das Heparin wurde in einer Dosis von etwa 100 Einheiten pro Kilo als Loading-Dose gegeben und dann als Dauertropf zwischen 50 und 65 Einheiten. Wir steuerten die Zufuhr anhand der Lee-White-Vollblutgerinnungszeit. Der Spielraum dafür lag zwischen 25 und 40 Minuten.
Which was regulated both by the Lee White, which we kept at around 25 to 40, but we also used an ACT. I had access.
Wir verwendeten auch die ACT. Ich hatte Zugang zur ACT-Technologie. Das haben wir von Hand gemacht. Es gab keine Maschine oder so etwas. Und das war eine große Hilfe. Denn innerhalb von 5 Minuten nach dem Testen konnten wir das Heparin während der gesamten 75 Stunden des Bypasses nachjustieren. Wir hatten überhaupt keine schweren Blutungen, was erstaunlich war, denn das war bei früheren Behandlungen nicht immer der Fall. Eine postoperative Blutung aus dem bereits operativ versorgten Aortenriss war kein Problem. Und aus den Leisten blutete es auch nicht stark. Wir mussten den Patienten transfundieren, weil wir täglich etwa 250 bis 300 Milliliter Blut aus der linken Radialarterie entnahmen, um eine Reihe von Proben zu entnehmen und zu verfolgen. Der Patient erhielt also etwa 10 Transfusionen, aber nicht, weil er blutete.
Was du beschrieben hast, war sicherlich ein sehr anspruchsvolles Verfahren. Bob, wie hat die Veröffentlichung von Donald Hill deine klinische und wissenschaftliche Arbeit im Jahr 1972 beeinflusst? Ja, Klaus, nun, als erster erfolgreicher Fall war er natürlich absolut bahnbrechend. Wir waren so begeistert davon, dass wir weiter an der Verbesserung der Technologie gearbeitet haben. 1972 haben wir unseren ersten ECMO-Fall zur Herzunterstützung, 1975 das erste Neugeborene und von da an ging es weiter. Das Neugeborene erwies sich als ein wichtiger Patient und wir werden vielleicht später ausführlicher darüber sprechen. Aber die Aufregung, als die wenigen von uns, die an dieser Technologie gearbeitet haben, sahen, dass der Patient die ECMO überlebt und das Verfahren also funktioniert hatte, war wirklich aufregend und wir alle dachten, dass dies eindeutig ein wichtiger Teil der Beatmungsunterstützung in der Zukunft sein würde.
An important part of respiratory support in the future.
Enter Professor Konrad Falke.
Jetzt kommt Professor Konrad Falke ins Spiel, ein international renommierter Intensivmediziner und Pionier der extrakorporalen Membranoxygenierung, die zu Beginn seiner Karriere als Langzeitperfusion bezeichnet wurde. Er war von 1988 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2006 Direktor der Klinik für Anästhesiologie mit dem Schwerpunkt operative Intensivmedizin an der Charité in Berlin, Deutschland. Lassen Sie mich an dieser Stelle sagen, dass ich sehr stolz bin, mich als Schüler von Konrad Falke zu bezeichnen. Von 1989 bis 2005 hatte ich die Ehre und das Vergnügen, in seinem ECMO-Team an der Charité zu arbeiten. Eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Konrad, wie hat die Publikation von Donald Hill rückblickend deine klinische und wissenschaftliche Arbeit beeinflusst?
Ja, als die erste erfolgreiche extrakorporale Langzeitunterstützung der Atmung in San Francisco durchgeführt wurde, war ich noch Mitglied des ECMO-Teams von Warren Sapor am Massachusetts General Hospital in Boston. Als ich nach Deutschland zurückkehrte, stellte sich die Frage, wohin ich gehen sollte, um meine Arbeit an der extrakorporalen Langzeitunterstützung fortzusetzen. Bald nach Donald Hills Erfolg wurde eine weitere erfolgreiche Langzeitperfusion mit dem Bramson-Oxygenator durchgeführt, diesmal an der Klinik für Thoraxchirurgie der Universitätsklinik Düsseldorf in Deutschland, mit mehr als 40 Stunden Dauer bei einem Kind mit einem Lungenödem nach einer Operation am offenen Herzen.
Düsseldorf war es apart von San Francisco.
Düsseldorf war neben San Francisco einer der wenigen Orte auf der Welt, an denen die Bramson-Membranlunge eingesetzt wurde. Es bestand eine enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Einrichtungen, denn Mogens Bramson war nach Düsseldorf gekommen, um bei der recht komplizierten Anwendung seiner nicht leicht zu bedienenden Membranlunge zu helfen. Es war eine mühsame Prozedur, das Gerät zusammenzubauen. Zwei Kardiotechniker mussten dies hinter verschlossenen Türen tun. Die Düsseldorfer Erfahrung war der Grund dafür, dass ich 1972 nach Düsseldorf zog, wo ich mit dem Thoraxchirurgen Hagen Schulte zusammenarbeitete. Von da an benutzten wir die Spiralmembranlunge von Theodor Kolobov, ein Einweggerät, das speziell für die Langzeitperfusion entwickelt worden war. Sie war an wachen Schafen bis zu 21 Tage lang in seinem Labor getestet worden.
In Düsseldorf, 10 years.
Es erforderte 10 Jahre experimenteller Arbeit an Schafen und einige erfolglose klinische Perfusionen, bis wir endlich Erfolg hatten. 1982 führten wir unsere erste erfolgreiche klinische venovenöse Langzeitperfusion von 10 Tagen Dauer durch. Bei einer jungen Frau nach einem Motorradunfall, die eine Septikämie und dann ein ARDS entwickelt hatte. Damals hieß das Verfahren noch extrakorporale Kohlendioxid-Elimination und Antonio Pesenti, ein ehemaliger Mitarbeiter aus Theodor Kolobovs Labor, kam aus Mailand nach Düsseldorf, um uns bei der Durchführung dieser Perfusion zu helfen. Das war kurz nachdem Luciano Gattinoni und Antonio Pesenti in der Zeitschrift The Lancet über ihre ersten erfolgreichen Perfusionen in Mailand berichtet hatten. Ja, Don, also deine erfolgreiche Langzeitperfusion hatte wirklich einen erheblichen Einfluss auf deine weitere berufliche Laufbahn.
Ja, danke, Konrad, dass du deine Erinnerungen mit uns geteilt hast. Zurück zu Donald Hill. Don, kannst du bitte das primäre Management der maschinellen Beatmung bei deinem Patienten beschreiben?
Also die ersten 4-5 Tage des Managements wurden von Tom O'Brien geleitet, der ein Herzchirurg war und, wie Sie hören werden, auch ein Freund von Bob Bartlett. Sie waren zusammen ausgebildet worden und das war einer der Gründe, warum ich schließlich zu dem Fall hinzugezogen wurde. Nach Toms Einschätzung hatte der Patient seit der herzchirurgischen Operation, die er durchgeführt hatte, keine kardialen Probleme mehr. Er war anlässlich der Operation nasotracheal intubiert worden und erhielt am Ende der Operation 100% Sauerstoff. Er hatte einen PaO2 von 325 mm Hg.
So when he was taken back to the ICU,
als er dann zurück auf die Intensivstation gebracht wurde, blieb er noch eine ganze Weile nasotracheal intubiert. Er wurde auf eine FiO2 von 0,5 und ein Tidalvolumen von 800 Milliliter eingestellt. Und sein PaO2 lag damit bei 80 Millimeter Hg. Niemand glaubte wirklich, dass er ein hohes Risiko für die Entwicklung eines Lungenversagens hatte. Denn er war nie wirklich im Schock gewesen. Er wurde geröntgt und es sah nicht so aus, als hätte er allein durch das Trauma seiner Lunge einen Schaden erlitten. Was Tom O'Brien später dachte, und wir alle dachten dies ebenfalls ein bisschen, war, dass er am Ende eine Fettembolie erlitten hatte. Darüber wurde jedoch mehr geredet, als es bewiesen wurde. Wir konnten nie typische Hautveränderungen dokumentieren. Auch die Netzhaut haben wir uns angesehen, sie war unauffällig. Ich habe es nie wirklich dokumentiert und warum er am Ende eine respiratorische Insuffizienz hatte, war nicht ganz klar. Am dritten Tag mussten wir seinen FiO2-Wert auf 0,6 erhöhen. Sein Tidalvolumen wurde bei 800 Milliliter belassen und er erhielt noch keinen Peep. Am dritten Tag begann er jedoch, Sekret aus seinem Endotrachealtubus abzusondern. Also führte Dr. O'Brien eine Tracheotomie durch und verabreichte ihm alle 4 Stunden 40 Milligramm Methylprednisolon intravenös. In den nächsten 3 Tagen ging es nun allmählich bergab, wobei das Atemzugvolumen von 900 Milliliter auf 1000 Milliliter erhöht werden musste. Die Atemwegsspitzendrücke stiegen von 26 cm H2O auf 30, dann auf 38, dann auf 60. Und ein Piep wurde eingewählt. Am vierten Tag auf 5, am nächsten Tag auf plus 8 und am sechsten Tag ebenfalls auf plus 8. Zwischen dem fünften und dem sechsten Tag kamen wir zum Einsatz, weil man glaubte, dass der Patient auf Probleme zusteuerte. Tom O'Brien hatte eine massive Diurese eingeleitet, obwohl er klinisch nicht hypervolemisch war. Aber er begann mit Manitol in einer Dosierung von 25 Milligramm IV alle zwei Stunden, mit Ethacrylsäure in einer Dosierung von 200 Milligramm IV alle sechs Stunden, mit Albumin in einer Dosierung von 25 Milligramm IV alle acht Stunden, was zu einer Flüssigkeitsdiurese von 3500 Millilitern führte, aber dem PaO2 nicht half. Er schwankte immer noch zwischen 35 und 40 Millimeter Hg. Der Piep lag bei plus 8 und der Patient war vor allem etwas verwirrt, unruhig. Und so wurde entschieden, dass es besser war, zu diesem Zeitpunkt auf ECMO zurückzugreifen, weil er sonst in eine irreversible Situation geraten würde.
Ja. Vielen Dank, Don. Also ich meine, 60 Zentimeter Wassersäule für den Spitzendruck, das ist eine unglaubliche Zahl. Hören wir dazu die Meinung eines Beatmungsspezialisten. Konrad, könntest du zur Anwendung großer Atemzugvolumina in den 1970er Jahren kommentieren?
Meines Wissens war es in den frühen 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in den USA üblich, Patienten mit großen Tidalvolumina maschinell zu beatmen. Sie entsprachen etwa dem Doppelten des normalen mittleren Tidalvolumens eines Erwachsenen. Damit sollten Atelektasen verhindert und eine normale arterielle Oxygenierung wiederhergestellt werden. Dies war durch experimentelle und klinische Arbeiten der Bostoner Gruppe am Massachusetts General Hospital, bestehend aus Hendrik Ben Dixon, Myron Lever und Henning Pontoppidan, begründet worden. Dieser Ansatz basierte ursprünglich auf Beobachtungen an Patienten, die zumeist an ventilatorischer, respiratorischer Insuffizienz und nicht an einer akuten parenchymatösen Lungenschädigung litten. Als PEEP eingeführt wurde, wurden aus schwer nachvollziehbaren Gründen zusätzlich zu PEEP große Tidalvolumen verwendet. Bei ARDS-Patienten mit geringer Lungencompliance und niedrigem Lungenvolumen führte dies zu hohen Atemwegsspitzendrücken mit einer Überblähung der offenen Gasräume. Schon damals gab es warnende Stimmen, dass dies zu Lungenschäden führen könnte. Dennoch wurde diese Praxis mehr oder weniger bis zur US-amerikanischen ARDS-Network-Studie im Jahr 2000 beibehalten. Wie wir alle wissen, haben sich die maschinellen Beatmungsstrategien seitdem deutlich verändert.
Ich danke dir, Konrad, für deine Einordnung. Bob, du wirst in den Danksagungen der Autoren am Ende der Veröffentlichung erwähnt. Was war dein Beitrag? Wofür genau haben dir die Autoren deiner Meinung nach gedankt? Tom O'Brien und ich waren Mitte der 1960er Jahre gemeinsam als Assistenzärzte am Boston Children's Hospital tätig. Zu dieser Zeit begannen wir am Konzept der Membranoxygenierung bei Tieren zu arbeiten. Er war mit dieser Forschung vertraut. Nach der Facharztausbildung zog er nach Santa Barbara, Kalifornien, und mich zog es an die University of California, Irvine, etwa 100 Meilen entfernt. Als Tom O'Brien den eben von Don beschriebenen Patienten behandelte, erinnerte er sich an die Forschung, die wir betrieben hatten, und er rief mich an und sagte: Bist du bereit, dieses Gerät an einem Patienten auszuprobieren? Ich sagte ihm, dass wir dafür noch nicht richtig bereit seien. Aber Don Hill hat eine Handvoll Fälle bearbeitet und er arbeitet 100 Meilen in die andere Richtung entfernt. Ich schlage vor, dass du Don Hill anrufst, und so ist diese Kooperation zustande gekommen. Am nächsten Tag besuchte ich Santa Barbara, und verbrachte die Zeit dort damit, Dons Team bei der Arbeit zu beobachten. Es war wunderbar. Und deshalb hat er mir in der Danksagung zugenickt. Don, möchtest du Bobs Ausführungen noch etwas hinzufügen?
Ja, ich möchte nur noch einmal betonen, was Bob über die Kultur in den späten 60er und frühen 70er Jahren gesagt hat. Es gab buchstäblich 5 oder 6 Leute, alles junge Leute, die in den Kellern von Krankenhäusern mit Unterstützung ihrer Chefs daran arbeiteten, einen besseren Oxygenator zu entwickeln. Insbesondere für den Einsatz bei Routineeingriffen am offenen Herzen. Aber insgeheim waren wir auch an der Langzeitperfusion interessiert und zögerten nicht, sie fast immer bei Lungenentzündungen einzusetzen, die häufig mit dem Tod der Patienten endeten. Bob kannte mich und empfahl mir sofort, dorthin zu kommen, weil ich nicht so weit weg war und ein Gerät hatte, das zwar mit viel Mühe, aber tragbar war und ich damit zu Patienten reisen konnte, was ich auch vorher schon einige Male gemacht hatte. Es geht also hauptsächlich darum, die kleine, engmaschige Forschungs- und Innovationskultur zu betonen, die herrscht. Wenn man eine Maschine hatte, konnte man es machen. Wenn man keine Maschine hatte, konnte man es nicht tun. Und jeder von uns hatte eine Maschine. So fingen wir also an und schließlich klappte es. Naja, es war ungefähr der 6. oder 7. oder 8. Fall, den ich gemacht hatte.
Ja, Don, vielen Dank für diese interessanten Einblicke. Konrad, wie würdest du die letzten Sätze des Editorials von Warren Zapel und Richard Kitts kommentieren, das die Originalveröffentlichung von Don Hill begleitet? Zitat: Zusammenfassend hat Hill schlüssig dargelegt, dass die posttraumatische Lungenschädigung und die Fettembolie einer extrakorporalen Unterstützung zugänglich sind und die Patienten überleben können. Nun muss festgestellt werden, welche der anderen Arten des akuten Lungenversagens durch eine verlängerte extrakorporale Unterstützung behandelt werden können. In der Zwischenzeit müssen Ärzte, die hypoxische Patienten betreuen, weiterhin den Erfolg und den Fortschritt der klinischen extrakorporalen Oxygenierung verfolgen. Denn wenn sich abzeichnet, dass die maximale konventionelle Behandlung der akuten respiratorischen Insuffizienz versagen wird, muss eine extrakorporale Membranoxygenierung in Betracht gezogen werden. Ende des Zitats.
Ja, ich denke, dass inzwischen in vielen Fällen nachgewiesen wurde, dass ECMO auch bei ARDS aufgrund anderer Ätiologien als einer Fettembolie eingesetzt werden kann. Darüber hinaus ist diese Aussage nach wie vor richtig. Der extrakorporale Gasaustausch ist eine lebenserhaltende Technik bei pulmonal bedingter Hypoxämie und in einigen Fällen auch bei Hyperkapnie, jedoch ohne spezifische Therapie. Wirkung. Es handelt sich um ein Verfahren, das Zeit für etiologisch ausgerichtete Therapie und für die natürliche Heilung der Lungenschädigung verschafft, sofern es nicht selbst Schaden anrichtet. Letzteres war in den Anfängen der Anwendung zweifelsohne häufig der Fall. Inzwischen wurden die Techniken verfeinert und hervorragendes Anwendungszubehör entwickelt. Meiner Erinnerung nach war es ein großer Schritt nach Form, die Einführung heparinbeschichteter interner Kreislaufsysteme, die eine geringere systemische Antikoagulation ermöglichten. Und im Laufe der Zeit lernten wir auch, wie wir die Patienten während extrakorporaler Unterstützung weniger traumatisch maschinell beatmen können.
Thank you, Conrad. Let's turn from adults on ECMO to babies on ECMO.
Bob, kannst du uns über dein Baby Esperanza-Erlebnis aus dem Jahr 1975 berichten? Im Orange County Medical Center waren mein Partner und ich als Chirurgen für das gesamte Krankenhaus zuständig, einschließlich der Allgemeinchirurgie, Herz-, Unfall- und Kinderchirurgie. Als wir anfingen, an dieser Forschung zu arbeiten, war es also nicht ungewöhnlich, dass der Neonatologe uns anrief, um uns Kinder und Säuglinge mit schwerem Atemversagen vorzustellen. Ein sehr häufiges Problem zu dieser Zeit war die hohe Sterblichkeitsrate.
So they called us to see a baby in 1975 who was.
Man rief uns also 1975 zu einem Baby, das ein schönes, gesundes, reifes Baby war, aber stark hypoxämisch. Und wir überlegten, ob wir diese Technologie, die wir bei anderen Babys mit Erfolg bei Herzversagen eingesetzt hatten, ausprobieren sollten und schlossen das Baby an die ECMO an und es erholte sich schließlich. Seine Mutter war illegal im Land. Ihr war klar, dass das Kind sterben würde. Sie hatte Angst vor den Behörden und davor, abgeschoben zu werden. Sie verließ das Land und so hatten wir ein Waisenbaby. Die Krankenschwestern nannten sie Esperanza, was auf Spanisch Hoffnung bedeutet. Sie hat sich sehr gut erholt und ich bin mit ihr in Kontakt geblieben. Sie ist jetzt 48 Jahre alt und sehr gesund.
And I've stayed in touch with her. She's now 48 years old and very healthy.
Yeah, what a touching even.
Ja, aber was für ein rührender, geradezu herzzerreißender Tatsachenbericht. Nun spreche ich wieder Konrad Falke an. Kannst du bitte deine Berliner Erfahrungen mit extrakorporaler Zirkulation bei erwachsenen Patienten schildern?
Soon after I had moved from Düsseldorf to Berlin.
Kurz nachdem ich 1988 von Düsseldorf nach Berlin gezogen war, wurden intern mit Heparin beschichtete Membranlungen aus Schweden verfügbar. Das war der Startpunkt unserer Reihe erfolgreicher Anwendungen der ECMO. Professor Olsen, der Erfinder dieser Heparinbeschichtung, kam aus Schweden nach Berlin, um uns bei der ersten Anwendung der sogenannten Carmeda-Lunge zu helfen. Sie ermöglichte es, die systemische Antikoagulation während ECMO deutlich zu reduzieren und es waren sogar größere chirurgische Eingriffe während laufender ECMO durchführbar. Wir stellten ein interdisziplinäres Team zusammen und gründeten das sogenannte Berliner ARDS-ECMO-Zentrum. Bis 1997 nahmen wir 122 Patienten auf, die alle an einem schweren ARDS litten. Um eine unnötige Anwendung der ECMO zu vermeiden, folgten wir einem Algorithmus, der zwei Hauptbehandlungsgruppen unterschied. Die nach einem fortschrittlichen konventionellen Therapieregime behandelte Gruppe ohne die Notwendigkeit einer ECMO, bestehend aus 73 Patienten, und die ECMO-Behandlungsgruppe. Die letztere Gruppe bestand aus 49 Patienten, von denen 27 überlebten und aus unserem Krankenhaus entlassen werden konnten. Diese Studie wurde von Klaus Lewandowski veröffentlicht, der hier und heute unser Moderator ist. Um das Jahr 2000, als die konventionelle Behandlung mit weniger traumatischer maschineller Beatmung, also auch die Beatmung in Bauchlage, etabliert worden war, schien der Bedarf an ECMO zu sinken. Als ich einmal mit Antonio Pesenti telefonierte und ihn fragte, wie sieht es aus bei dir mit der ECMO, antwortete er, anstelle der ECMO verwenden wir jetzt die maschinelle Beatmung in Bauchlage. Eine ziemlich überraschende Aussage. Mit der weltweiten Ausbreitung schwerer Virusinfektionen, einschließlich SARS, wurde die ECMO bald zu einem Eckpfeiler in der Behandlung des ARDS in seiner schwersten Ausprägung. Seit 2005 wurden in meiner früheren Einrichtung an der Charité in Berlin jedes Jahr etwa 70 ECMOs durchgeführt, was seitdem einer Gesamtzahl von mehr als 1000 Patienten entspricht. Das ist in der Tat eine erstaunliche Zahl. Abschließend möchte ich sagen, dass die Vision von Theodor Kolobov, dass die extrakorporale Beatmungsunterstützung so üblich werden würde, wie die extrakorporale Nierenunterstützung, also die Hämodialyse, tatsächlich wahr geworden ist.
Ja, danke, Konrad. Bob, kannst du bitte kurz die Entwicklung und die Ziele des ELSO Registry schildern?
Yes,
die Fälle, die wir besprochen haben, stammen aus den 70er und frühen 80er Jahren. Aber aufgrund einer schlecht konzipierten Studie für Erwachsene wurde die Forschung zur ECMO bei Atemversagen bei Erwachsenen um 1980 eingestellt. Aber die Neonatologen waren damit so erfolgreich, dass andere Leute lernten, wie man das macht. Und in den nächsten 30 Jahren wurde die ECMO mit einer Vielzahl von Studien bei Kindern und Neugeborenen weiterentwickelt. In den späten 80er Jahren hatten wir vielen Zentren beigebracht, wie man es macht. Und wir baten sie einfach, uns mitzuteilen, was passiert, wenn sie ECMO tatsächlich bei Patienten anwendeten.
What happened if they actually used it on patients. By that time we had about 700 cases.
Zu dieser Zeit hatten wir etwa 700 Fälle. Also schrieben wir das auf und daraus wurde das Register der ECMO-Fälle. Als sich herausstellte, dass es nützlich war, etwa 700 Fälle zu haben, beriefen wir ein Treffen der damals aktiven ECMO-Zentren ein und trafen uns in Ann Arbor, um die Extracorporeal Life Support Organization zu gründen. Einfach ein Konsortium von Leuten, die sich für diese sich entwickelnde Technologie interessierten, hauptsächlich auf der Grundlage pädiatrischer Anwendungen.
Technology, mostly based on pediatric applications. So that became the beginning of ELSO.
Das war der Beginn der ELSO, die nun schon seit 33 Jahren besteht. Das Register umfasst inzwischen 180.000 Fälle und hilft uns, den Fortschritt, die Art der Patienten, die Erfolge und Misserfolge zu dokumentieren. Das Register hat also auch weiterhin die Rolle der umfassenden Datenerhebung über diese Patienten übernommen, um neue Erkenntnisse über die ECMO zu gewinnen. Ja, also eine große Aufgabe für die Zukunft für das ELSO-Register. Bob, in den Jahren nach Donald Hills erster erfolgreicher ECMO-Behandlung gab es zwar vereinzelte Patienten, die die Behandlung überlebten, aber es bestanden immer noch Zweifel, ob die ECMO per se der konventionellen Therapie überlegen war. Was gebraucht wurde, war eine kontrollierte, randomisierte Studie, die konventionelle Therapie versus ECMO testete. Diese wurde 1973 organisiert und 1977 abgeschlossen. Bob, kannst du uns etwas über die Schwierigkeiten bei der Planung und Durchführung einer solchen Studie erzählen und über diese Ergebnisse berichten? Ja, zu dieser Zeit gab es geradezu eine Epidemie dieser neuen als ARDS bezeichneten Erkrankung und sie wurde auf allen Intensivtherapiestationen plötzlich entdeckt. Und mit Donald Hills Erfolg hofften wir alle, dass ECMO die Lösung für das Problem des akuten Atemversagens sein würde. Die National Institutes of Health verpflichteten 9 Zentren dazu, eine prospektive, randomisierte, kontrollierte Studie durchzuführen. Das basierte auf lediglich etwa 20 anekdotisch berichteten Fällen. Dawn, Warren Zapel und ich hatten einige Erfahrungen mit ECMO, die anderen 8 Zentren jedoch nicht. Die Studie war schlecht konzipiert, nichts war standardisiert, es gab keine Standard-Antikoagulation, es gab keine Standard-ECMO-Ausrüstung, die meisten Patienten verbluteten und die Studie galt als gescheitert. Es gab tatsächlich ein Scheitern bei der Durchführung, aber wir lernten den klassischen Weg kennen, wie man eine Studie über eine neue Technologie nicht durchführt. Die Studie wurde viel zu früh durchgeführt. Was wir natürlich gelernt haben, war, dass man eine Gruppe von Menschen benötigt, die genau wissen, was sie tun, die schon viele Patienten mit ECMO behandelt haben, die eine standardisierte Vorgehensweise verfolgen. Nichts von all dem war umgesetzt worden. So war diese Studie als nutzlos anzusehen. Und ich darf das sagen, weil ich in Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern des Komitees am Studiendesign mitgewirkt habe.
However, that study essentially stopped research.
Wie dem auch sei, diese Studie brachte die ECMO-Forschung beim erwachsenen ARDS für etwa 30 Jahre zum Stillstand. Während dieser Zeit wurden allerdings von vielen Pädiatern hochwertige, prospektive, randomisierte und andere Studien vorgelegt, sodass im Jahr 2010 die Technik schon sehr ausgereift war und wir sie bei erwachsenen Patienten mit akutem Lungenversagen einsetzten.
And that's when we all began to apply it to adult patients with respiratory failure.
Das war in der Tat eine aufwendige Studie mit ernüchternden Ergebnissen. Ich wende mich nun wieder Donald Hill zu. Don, kannst du uns sagen, was aus deinen Co-Autoren geworden ist?
Ja, ich verfüge über einige Informationen zu. Zunächst zu Tom O'Brien. Es kann nicht überschätzt werden, wie wichtig sein Beitrag war. Er war der Thoraxchirurg vor Ort und er brachte den Patienten über die ersten 4 Tage und über die letzten 60 Tage, nachdem wir unseren Einsatzort verließen. Leider verstarb er 1980, aber sein Partner James Murray, ein Nephrologe und Kardiologe, der mit ihm zusammen die Behandlung durchführte, ist, soweit ich weiß, immer noch in der inneren Medizin in Santa Barbara beruflich tätig.
James Murray, he is still, to my knowledge, in practice in internal medicine down in Santa Barbara.
Leon Dantigny, einer meiner Mitarbeiter, der mich zusammen mit Mr. Bramson begleitete, ging später nach Montreal, Kanada und war Mitarbeiter im Institut für Kardiologie.
Leon Dantigny went back to Montreal, Canada, and he was part of the Institute of Cardiology in Montreal for many years, but he got very interested in trauma.
Er interessierte sich auch sehr für Traumatologie und er wurde schließlich Direktor der Gesellschaft für Traumatologie in Kanada.
Director of the Trauma Society in Canada eventually. And Mr. Bramson passed away in the mid.
Herr Bramson verstarb Mitte der 80er Jahre. John Osborne, der damalige Leiter der ICU, verstarb vor etwa 10 Jahren. Frank Gobody verstarb ebenfalls Mitte der 80er Jahre. Ja, und ich lebe und mir geht es gut.
Ja, das hört man. Tja, alle deine Co-Autoren hatten interessante Biografien. Nun möchte ich eine Frage an jeden von euch richten. Was sind die ein oder zwei wichtigsten Dinge für die Verbesserung der Ergebnisse der klinischen ECMO im Jahr 2022? Stellt euch vor, ich wäre der Zauberer von Oz und würde jedem von euch ein oder zwei Wünsche erfüllen. Wie würden diese lauten? Der Einsatz der Technologie beim Atemversagen des Erwachsenen und in der Pädiatrie hat sich vollständig auf die venöse Unterstützung verlagert, die gewisse Vorteile bietet. Sie erfordert eine normale Hämodynamik, aber das ist bei den meisten dieser Patienten der Fall. Aber die Physiologie ist kompliziert und es ist schwer zu verstehen, wie venöses Blut durch eine Membranlunge fließt, zurück in den rechten Vorhof geleitet wird, sich mit dem anderen venösen Rückfluss vermischt und die resultierenden arteriellen Blutgase ein Ergebnis dieser Mischung sind. Das erfordert eine Menge von Berechnungen und ein Verständnis des Sauerstoffgehalts, der auf keinem Blutgasmessgerät erscheint. Die fehlende Kenntnis der grundlegenden Physiologie des Verfahrens ist also die wichtigste Einschränkung. Derzeit beträgt die Überlebensrate der ECMO beim Atemversagen des Erwachsenen, gleich welcher Ursache, etwa 55-60%, wenn man alle Patienten berücksichtigt. Es gibt ein Zentrum in Chicago, das Rush University Medical Center, das das übliche Protokoll erheblich modifiziert hat. Man lässt Patienten wach werden, extubiert sie, hält einen hohen Hämoglobinwert aufrecht und entlastet den rechten Ventrikel. All dies führt zu einer Überlebensrate von 70%, während alle anderen bei 50% liegen. Darin liegt also meiner Meinung nach die Zukunft. Zu sehen, wie genau das Rush-Protokoll funktioniert und es beim Menschen zu übernehmen, die mit venovenöser ECMO behandelt werden.
Conrad, what would be your wish to the wizard?
Well, I'm really. Und ich bin seit fast 20 Jahren nicht mehr in der Klinik. Und daher fällt es mir schwer, hier spontan einen angemessenen Kommentar zu liefern. Aber ich möchte doch noch Folgendes sagen. Ich bin besorgt, dass die extrakorporale Unterstützung unkritisch und zu liberal angewendet werden könnte. Insbesondere, da es sich um ein Verfahren handelt, dessen Kosten von den Krankenkassen übernommen werden. Daher möchte ich mir wünschen, dass ECMO nur bei sehr strenger Indikation angewendet wird. Insurance companies. So I think I would, my wish would be that it should be applied still under very strict indication.
Yeah, thank you. Yeah, Don.
Danke, Konrad. Don, dein Wunsch oder deine letzten Worte, bitte?
Meine letzten Worte betreffen zwei Dinge. Erstens würde ich gerne sehen, dass man mit der venösen Technologie in der Lage ist, diese Menschen aus dem Bett zu holen, damit sie sich bewegen können.
Otobed and mobile on the floor that which there are. Get them moving. And the prone ventilation, I don't know.
Beatmung in Bauchlage, darüber weiß ich nicht viel, weil sie erst populär geworden ist, als ich nicht mehr am Krankenbett tätig war. Und ich bin sicher, dass sie eine gewisse Rolle spielt. Aber die für die Mobilisierung der Patienten notwendige Technik, denke ich, ist fast schon gut genug. Die Patienten müssen mobilisiert werden, damit sie eine bessere Chance haben, sich zu erholen.
The other one is a very global kind of wish.
Das andere ist ein sehr globaler Wunsch. Und zwar, dass künstliche Lungen, künstliche Herzen, künstliche Nieren, künstliche Leber, die sich alle außerhalb des Körpers befinden, in der Zukunft nicht mehr verwendet werden sollten.
And there is fundamental basic research.
Bevor wir sie in den Körper einbauen können, muss grundlegende Forschung über Biomaterialien, Gasaustausch, eine Vielzahl von molekularbiologischen Fragen und so weiter betrieben werden. Und die Entwicklung dieser Geräte wird heute größtenteils überhaupt nicht durch staatliche Mittel finanziert. Wir bekommen kein Geld, um Patienten eine künstliche Lunge einzupflanzen. Und es braucht eine riesige Menge an Ressourcen, die nur vom Staat oder aus dem privaten Wirtschaftssektor kommen können.
That can only come from the federal government and only come from private sector. And the private sector have not.
Der private Sektor hat sich nicht so engagiert, wie es hätte tun sollen. Sie konkurrieren auf der Grundlage der Preisgestaltung für Dienstleistungen und betreiben nicht gerade viel Forschung und bringen diese ein. Ich würde also gern ein Finanzierungsmodell sehen, mit dem die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, um die Grundlagenforschung und das Engineering abschließen zu können und damit zu ermöglichen, all diese künstlichen Organe in den Körper zu implantieren. Bob möchte sich vielleicht dazu äußern. Er ist der Universität näher an der Sache dran als ich. Aber ich bin ein wenig entmutigt, was unsere Möglichkeiten angeht, diese künstlichen Organe tatsächlich in den Körper zu bringen.
Ja, danke, Don. Und du bist natürlich der Pionier, der genau das mit den Herzunterstützungssystemen gemacht hat. Wir können dies also nicht für Lebern, Nieren und Lungen tun, aber wir tun es dank dir bei längerem Herzversagen als Behandlung oder zur Überbrückung bis zu einer Transplantation. Du hast also gezeigt, dass es in Bezug auf eine künstliche Lunge möglich ist, dass es aber auf absehbare Zeit immer notwendig sein wird, die Membranlunge von Zeit zu Zeit auszutauschen, sodass wir uns in unserem Labor auf die parakorporale Anwendung, den Zugang zum Gefäßsystem durch die Brustwand, konzentriert haben und die Membranlunge noch außen liegen muss. Noch, weil man sie von Zeit zu Zeit austauschen muss. Aber wir kommen damit ziemlich gut zurecht und ich stimme zu, dass wir jetzt in der Lage sind, eines dieser parakorporalen Geräte anzuschließen. Die gibt es tatsächlich. Wir können den Patienten aus der Intensivstation herausnehmen, ihn in einer Intermediate-Care-Station versorgen und ihn nach einiger Zeit wieder nach Hause bringen. Ach, das klingt ungeheuerlich, aber genau das hast du mit den Herzunterstützungssystemen getan. Erinnere dich noch daran, dass die ersten Patienten mit Herzunterstützungssystemen ein Jahr lang auf der Intensivtherapiestation lagen, bevor ein Spender verfügbar war und so weiter. Und jetzt gehen sie am vierten postoperativen Tag nach Hause. Das ist wirklich erstaunlich. Wir werden also mit der Lunge irgendwann ankommen. Ja, richtig ankommen.
Nun, ich verstehe, dass du auf das Herz Bezug nimmst, aber das Herz ist noch nicht so weit drin, wie es sein sollte. Weißt du, die Leute tragen immer noch Batterien und Steuerboxen und solche Sachen mit sich herum und die Leute wollen transplantiert werden. Und um diesen letzten Schritt für alle diese Geräte zu machen, braucht man viele Ressourcen und viele verschiedene Fachrichtungen. Weißt du, ein paar Chirurgen und ein paar Ingenieure können das nicht mehr alleine machen. Und es braucht viele, viele Leute. Und ich betrachte Biomaterialien als das Mittel, mit dem wir einige dieser Probleme lösen können. Wie auch immer, das ist mein Wunsch.
Well, gentlemen, I see there will be an interesting future for ECMO, definitely.
Nun, liebe Gäste, ich sehe, dass es definitiv eine interessante Zukunft für die extrakorporale Zirkulation geben wird. Vielleicht sogar einen Wechsel zur parakorporalen oder gar intrakorporalen Anwendung. The future is wide open. Wir nähern uns dem Ende. Bei der Vorbereitung dieses Audio-Podcasts haben wir festgestellt, dass wir alle große Fans des berühmten amerikanischen Schriftstellers und Nobelpreisträgers Ernest Hemingway sind, und wir möchten diesen Audio-Podcast mit einem seiner unvergänglichen Zitate beenden, das sich in gewisser Weise auf die ECMO und all die Menschen bezieht, die versuchen, damit umzugehen. We are all apprentices in a craft where no one ever becomes a master. Wir sind alle Lehrlinge in einem Handwerk, in dem niemand jemals ein Meister wird. Das hat Ernest Hemingway im Jahre 1962 publiziert in seinem Werk Die wilden Jahre. Wir sind nun am Ende eines intensiven und interessanten Gesprächs angelangt. Ich danke euch, Don, Bob und Konrad, für eure aufschlussreichen und nachdenkenswerten Beiträge und wünsche euch noch viele Jahre in Gesundheit und Frieden. Bob Dylan würde es so ausdrücken: May you stay forever young. An die Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse und hoffe, Sie bald wieder zu einem Audio-Podcast des Bremer Wortboten begrüßen zu dürfen. Sie wissen schon, der Bremer Wortbote. Lebendig, kritisch, klar. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiederhören, Ihr Klaus Lewandowski.
Stay with us. And thank you. And goodbye.
Yes. Klaus, that went very well. Thank you.
And putting this together. Thank you, Klaus. Thank you for your help. Very nice.
Thank you, Klaus.
Die ECMO ist heute unverzichtbarer Bestandteil effektiver Intensivtherapie. Die authentischen Schilderungen ihrer ersten klinischen Anwendungen vor mehr als 45 Jahren durch Robert Bartlett, Donald Hill und Konrad Falke waren heute sehr beeindruckend. Und ich möchte Klaus Lewandowski ganz herzlich dafür danken, dass es ihm gelungen ist, diese drei bedeutenden Pioniere der Intensivmedizin in einer historischen Diskussionsrunde zusammenzubringen. Die methodische und technologische Routine der ECMO ist in der modernen Intensivmedizin und Intensivpflege angekommen. Die damit aber auch verbundenen Probleme und Herausforderungen begegnen uns täglich im klinischen Alltag. Sie beanspruchen heute unsere physische und kommunikative Kompetenz erheblich und wir müssen uns ständig mit ihnen auseinandersetzen. Podcast-Diskussionen können dazu wertvolle Anregungen vermitteln. Eine persönliche Begegnung und das Miteinander diskutieren kann dadurch aber nicht ersetzt werden. Diese Möglichkeiten eröffnen sich idealerweise immer auf einem Kongress, wie eben unserem Symposium. Deshalb wieder meine Empfehlung. Besuchen Sie unsere Website www.intensivmed.de. Dort finden Sie alle Informationen zu unserem nächsten Symposium. Es lohnt sich. Kommen Sie im Februar 2023 nach Bremen. Ich jedenfalls möchte Sie immer wieder dazu ermuntern und würde mich sehr freuen, wenn Sie dabei sein würden. In diesem Sinne wieder, mit den besten Grüßen aus Bremen, Ihr Werner Kuckelt.
Dieser Podcast ist eine Produktion des Vivim Bremen in Zusammenarbeit mit Kongress Bremen und der HCCM Consulting GmbH mit freundlicher Unterstützung der Helios Simulations- und Notfallakademie Erfurt. Wir machen euch fit für den Notfall.